herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kinder zum Acker-Festival, zu diesem großen Jubiläumsfest und zur Aufnahme eines Live-Podcasts hier auf der Bühne auf dem Gelände der Malzfabrik in Berlin. Wir haben Grün um uns herum, wir haben einen kleinen Teich um uns herum, es ist Sommer, ein paar Kinder schwimmen, die perfekten Bedingungen also hier, um einen sehr naturnahen Podcast aufzuzeichnen. Ich darf mich kurz vorstellen für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin Judith Rakers, ich bin Acker-Botschafterin, engagiere mich für die Programme von Acker und moderiere den Podcast. Wir haben schon einige Podcast-Folgen aufgezeichnet mit sehr interessanten Gästen und werden hier heute einen Live-Podcast auf die Bühne bringen. Denn der Podcast, das sind 10 Folgen, soll 10 Jahre Acker feiern. Und das ist natürlich ein Grund zum Feiern, meine Damen und Herren. Ihr wisst alle, Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Erwachsenen und Studierenden oder ganzen Nachbarschaften beigebracht wird, wie man Gemüse anbaut. Ich persönlich mache das auch sehr gerne. Mit voller Leidenschaft betreibe ich Homefarming, Gemüseanbau und halte glückliche Hühner bei mir im Garten, bin also voll in meinem Element mit großer Leidenschaft. Und meine Damen und Herren, das Besondere ist, und liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ich treffe in diesem Podcast auch immer Menschen, die genauso viel Leidenschaft haben, vielleicht sogar noch mehr Leidenschaft haben, aber auf jeden Fall nicht weniger, für den Gemüseanbau, für Natur, für Nachhaltigkeit. Und das ist auch bei diesem Live-Podcast so. Deshalb bitte ich jetzt um einen großen Applaus für meine Gäste, für Marie Hoffmann und Professor Dr. Hermann Lotze-Kampen. So, ihr Lieben, Marie und Hermann, wir duzen uns, haben wir gesagt, ne? Herr Professor Dr. Hermann, nein, sage ich jetzt nicht. Mögt ihr euch einmal selbst vorstellen? Vielleicht mag Marie beginnen.
Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Marie, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Landwirtin, also richtige Bäuerin aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin gestern... genau. Ich bin hier gestern angereist und wir bei uns im Kreis Soest bewirtschaften einen 120 Hektar großen Ackerbaubetrieb. Wir bauen Grünspargel an, eben also auch Gemüse, aber auch alles Mögliche an Getreidearten, Weizen, Roggen, Gerste, Tritikale, aber auch Mais und Raps. Und den Betrieb leite ich zusammen mit einem guten Schulfreund. Also wir haben uns, wie ihr auch vielleicht, in der Schule kennengelernt. Und ja, haben jetzt eine GbR gegründet, also eine Gesellschaft, quasi mit dem Papa noch zusammen, um den Betrieb gemeinsam weiterzuführen und zu leiten. Und wir sind gerade dabei, den Zukunftsfähiger aufzustellen. Wir machen viel zum Thema regenerative Landwirtschaft. Wir legen den Fokus auf die Bodengesundheit und wollen aber eben auch noch viel mehr Gemüse und Obst anbauen, weil wir ja eigentlich einen viel zu geringen Selbstversorgergrad haben. Also eigentlich noch nicht so viel Gemüse und Obst in Deutschland angebaut wird. Und das wollen wir ein bisschen damit ändern.
Und Marie, darf ich das noch ergänzen? Du hast über 800.000 Follower auf Instagram. Irre! Das ist ja Wahnsinn. Du bist eine richtige, ja, du bist Influencerin im Landwirtschaftsbereich und zwar extrem erfolgreich.
Genau, ich nutze die sozialen Medien dafür, um Bildungsarbeit zu machen, also um quasi zu erklären, was uns in der Landwirtschaft beschäftigt, aber welche Potenziale und Möglichkeiten die Landwirtschaft auch hat, aktiv Klimaarten und Umweltschutz zu betreiben, neben der Produktion von ganz wertvollen Lebensmitteln von unser allem täglich Brot.
Perfekt, du bist der perfekte Gast, die perfekte Gästin für diesen Podcast, so viel ist sicher. Und jetzt, Hermann, magst du dich auch einmal vorstellen, denn das ist Tradition hier in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Hermann, wir haben tatsächlich ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Ich komme ursprünglich von einem Bauernhof, ich war auch mal Landwirt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mit 6 Jahren schon auf dem Trecker gesessen. Ich konnte nicht mal über Steuer rüber gucken. Oben an der Nordseeküste, direkt hinterm Deich. Ich bin zusammen mit 35 Kühen unter einem Dach aufgewachsen. Unser Betrieb ist ein bisschen kleiner, 75 Hektar mit Weizen und Gerste und Hafer und Erbsen übrigens, Gemüseerbsen. Ich mache aber schon seit vielen Jahren Forschung. Ich bin seit über 20 Jahren am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und beschäftige mich mit allen Themen zu Klimawandel und Landwirtschaft und wie sich das in der Zukunft entwickelt. Und ich bin auch noch Professor an der Humboldt-Universität hier in Berlin, wohne in Potsdam um die Ecke und ich bin seit der ersten Stunde bei Acker dabei, weil Christoph Schmitz, der Gründer von Acker e.V., bei mir ursprünglich mal gearbeitet hat und dann diese tolle Idee entwickelt hat. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Du bist ein Doktorvater gewesen, ne?
Ganz genau.
Ja. Ja. Und ja, großer Applaus.
Und ich wollte...
Du bist auch unglaublich bescheiden, denn ich darf bei dir auch etwas ergänzen. Bei Marie habe ich die Followerzahlen ergänzt. Bei dir darf ich ergänzen, dass du einer der meistzitierten Wissenschaftler in deinem Bereich weltweit bist. Also wir haben hier eine echte Koryphäe auf der Bühne, meine Damen und Herren. Und zwar ein Mann der ersten Stunde. So, während du, Hermann, ja von Anfang an dabei warst, ne, also im Gründungsjahr von Acker schon an der Seite von Christoph warst und an der Seite dieses tollen Unternehmens, hat Marie erst durch die Anfrage für diesen Podcast von Acker und der Initiative erfahren. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Landwirtin zu werden? Bist du auch auf einem Bauernhof groß geworden und hast mit 6 Jahren schon den Trecker bedient?
Ja, die Idee kam eigentlich durch meinen Großvater. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern, denn meine Eltern haben selber gar keinen landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Mama ist Lehrerin, mein Papa ist gelernter Zimmermann. Also das Bildungsthema spielte bei uns in der Familie auch schon immer eine große Rolle. Wir hatten auch schon immer Pferde bei uns und einen Hund, eine Katze. Aber ansonsten bin ich durch meinen Großvater dazu gekommen. Der war damals auf Haus Düssel. Das ist eine Versuchs- und Bildungsstätte der Landwirtschaftskammer NRW, direkt bei uns um die Ecke, ein großes Gut, also war er Leiter. Dann habe ich ihn ganz früh schon begleitet zu Terminen, zu Auswärtsterminen, obwohl er schon pensioniert war, und habe dann ganz früh begonnen, auf landwirtschaftlichen Betrieben bei uns in der Region auszuhelfen. Habe in alle Bereiche mal reingeschnuppert, Ackerbau, aber auch Tiere mitversorgt. Ich bin auch schon ganz früh Trecker gefahren. Also die Begeisterung auch für die Maschinen, aber auch für die Tiere und auch für die Natur vor allem war schon immer sehr, sehr groß bei mir. Und so bin ich dazu gekommen.
Sehr schön. Und hier im Acker-Podcast müssen alle auch so ein bisschen blank ziehen, ne? Immer am Anfang und sagen, wie viel Gemüseexpertise haben Sie eigentlich? Das ist bei dir auch so, Marie. Wenn man Spargel anbaut, heißt das ja nicht, dass man sich auch mit Tomaten, Brokkoli und Möhrchen auskennt. Wie ist das bei dir?
Genau, also das ist wirklich ein ganz, ganz spezielles Themengebiet, der Gemüseanbau. Das ist natürlich auch mit viel mehr Aufwand verbunden als der Getreideanbau zum Beispiel. Deswegen ist es leider auch noch so, dass in Deutschland noch gar nicht mal so viele Betriebe Gemüse anbauen. Wir bauen bei uns jetzt den Grünspargel an. Das ist sehr viel händische Arbeit. Das ist noch nicht großartig mechanisiert, vor allem die Ernte. Wir haben ein ganz tolles Team aus MitarbeiterInnen, die bei uns aushelfen für diese Saison. Und ja, das macht Spaß. Wir grillen immer zusammen abends. Aber wir vergessen eben auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, um ja, einen Beitrag zur Ernährungssicherung zu leisten.
Baust du denn selber Gemüse an? Für dich? Zum Kochen?
Für mich selber nicht. Also meine Mama hat einen Gemüsegarten, da dürfen wir ein bisschen von mitzehren, von ihren Tomaten oder auch Erbsen, Erdbeeren zum Beispiel auch. Das macht ganz viel Spaß, zumindest das Essen. Das Anbauen macht meine Mama, aber ja, ansonsten natürlich den Grünspargel, den wir selber anbauen.
Ja, im großen Stil, ne? Bei Hermann, von dir weiß ich, du hast einen richtigen Gemüsegarten, den du auch privat pflegst und hegst und letztlich bist du durch Acker dazu gekommen, oder?
Ja, genau. Ursprünglich bei uns auf dem Bauernhof hatte ich gar nicht viel mit Gemüse zu tun. Wir hatten zwar auch einen Gemüsegarten, aber das hat meine Mutter tatsächlich eher gemacht. Und wir hatten eben jedes Jahr 4-5 Hektar Erbsen in der Fruchtfolge. Und Erbsen, das war total interessant, die wurden dann einmal im Jahr gedroschen und abgeliefert und kamen direkt in die Dose. Also die Erbsen, die ihr aus der Dose vielleicht kennt, die haben wir auf dem Acker angebaut. So, das war es aber auch damals. Und dann habe ich Christoph vor 10 Jahren eben dabei unterstützt, Acker e.V. zu gründen. Und das zweite Programm, glaube ich, von Acker war dann die Acker-Familie, also wo nicht nur die Kinder in der Schule, sondern auch die Familien, die Eltern zu Hause das Gärtnern lernen sollten. Und da habe ich gleich bei der Pilotphase habe ich mich als Freiwilliger gemeldet und habe eine Anleitung von der Akademie damals bekommen. Ja, und ich bewirtschafte jetzt einen Schrebergarten direkt am Schloss, am Parc Sanssouci in Potsdam und habe 40 Quadratmeter Gemüsebeet
Großartig. Das heißt, hier haben wir auch so ein bisschen Gemüseexpertise, was andere Früchte angeht, sitzen. Das ist ganz, ganz toll. Normalerweise würden wir jetzt hier im Podcast, so waren die bisherigen Folgen, wo wir uns immer auf einem Acker getroffen haben, würden wir jetzt einen Gemüserundgang starten über den Acker und würden uns angucken, was wächst da, in welchem Stadium ist das, wie baut man das an, was kann man darüber sagen. Das können wir jetzt nicht, weil wir sind hier auf der Bühne in der Malzfabrik mitten in Berlin, aber wir haben uns was anderes überlegt. Und zwar machen wir jetzt keinen Ackerrundgang, aber es soll trotzdem um Gemüse und um Gemüsewissen gehen. Wir starten nämlich jetzt ein Quiz. Und zwar ein Quiz, das von Enna moderiert wird. Und wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, wer Enna ist. Enna ist normalerweise Teil der Gemüsekunde mit Dr. T und Enna und stellt sehr schlaue Fragen und bekommt auch sehr schlaue Antworten. Und heute ist sie unsere Quizmasterin. Herzlich willkommen, Enna! Hallo, hallo Enna!
Hallo, also ja, ich bin Enna und ich bin 12 Jahre alt und meine Hobbys sind Pferde, Pferde, Pferde. Ja, und natürlich tanzen, Gitarre spielen und lesen. Ja, wir zu Hause bauen natürlich auch Gemüse an, doch am liebsten ernte ich. Ja, genau. Und wisst ihr eigentlich, was Leguminosen sind?
Ist das die erste Frage, Enna? Was sind Leguminosen?
Ja.
Wir könnten das so machen, wenn du magst, dass wir nicht nur hier die Gäste auf der Bühne fragen, sondern dass vielleicht auch das Publikum so ein bisschen mitmachen darf. Also wir stellen vielleicht erstmal, weil ich glaube, hier auf der Bühne die beiden wissen, was Leguminosen sind. Weiß hier jemand im Publikum, was Leguminosen sind? Da zeigt jemand auf, Sie müssten jetzt mal bis zum Bühnenrand kommen, damit ich Ihnen mein Mikrofon vor die Nase halten kann. Jetzt bereut er, dass er aufgezeigt hat. Oder wollen Sie es mal reinbrüllen? Was sind Leguminosen? Linsenbohnen. Die haben die Fähigkeit, mit Knöllchenbakterien Stickstoff zu sammeln. Wir haben hier einen echten Experten im Publikum. Großen Applaus. Sehr schön. Das ist richtig, ne? Würde ich sagen.
Ja, es gehören noch Erbsen, Kichererbsen und Wicken dazu. Und ja, sie tragen halt keine Schoten, sondern eben Hülsen.
Perfekt. Dann darfst du jetzt die erste Quizfrage stellen. Die richtige.
Ja. Also, die erste Frage ist, auf wie vielen Hektar Fläche wurden im Jahr 2022 in Deutschland Körnerleguminosen angebaut?
Marie, das ist doch eine Frage für dich. Auf wie vielen Hektar wurden was? Was? Körnerleguminosen?
Ja, genau.
Was auch immer das ist, angebaut. Du wirst es wissen.
Körnerleguminosen, ich erkläre es einmal ganz kurz, das sind die Hülsenfrüchte, die die großen Körner machen. Also ein Klee zum Beispiel ist auch eine Leguminose, aber zählt nicht dazu. Und Körnerleguminosen sind Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen, sowas zum Beispiel. Und das ist in Deutschland gar nicht so viel. Das weiß ich zufällig, weil ja, letztendlich die Vermarktung in Deutschland von diesen Hülsenfrüchten noch sehr, sehr schwierig ist. Da gibt es gerade so Netzwerke, die das versuchen zu fördern, den Anbau zu fördern und auch die Vermarktung dessen zu fördern, damit es überhaupt erstmal Leute gibt, die das abnehmen, weil es gibt natürlich auch noch Hülsenfrüchte wie Soja zum Beispiel, die in Regenwaldregionen angebaut werden und dafür wird dann Regenwald abgeholzt. Das wollen wir natürlich verhindern und wollen deswegen diese Leguminosen wieder mehr in unseren Anbau bringen. Aber ich weiß, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Hektar es sind, aber ich glaube, es sind so um die 13% vielleicht.
Also ja, im Jahr 2022 wurden insgesamt 288.300 Hektar Körnerleguminosen angebaut.
Das 288.000 Hektar? Wow!
Das ist ein Anstieg von mehr als 17%.
Oh, okay, super cool. Dann hat sich das nach oben katapultiert.
Genau. Großartig. Ich würde sagen, Enna, jetzt hat ja Marie geantwortet, die nächste Chance gibst du Hermann.
Okay, also die zweite Frage ist, wie viele Bohnensorten gibt es weltweit?
Oh je, ich kenne vielleicht 3 oder 4. Weltweit Bohnensorten, ich sag jetzt mal 55.
Nein, es gibt über 700 verschiedene Bohnensorten und es gibt sie in allen möglichen Farben, von weiß, rot, blau über braun bis hin zu schwarz und sogar gefleckt. Und dazu erfahren wir gleich noch mehr.
Darf ich zu den Leguminosen noch was sagen?
Ich glaube, du kannst nicht anders. Du musst was sagen. Es muss raus aus dir, oder?
Ja, weil Leguminosen ist ja so ein kompliziertes Wort, aber das sind ja so tolle Pflanzen und die heißen auch Schmetterlingsblütler, weil die nämlich alle ganz tolle Blüten in verschiedenen Farben haben und das kann man sich vielleicht viel leichter merken. Schmetterlingsblütler ist doch ein toller Name, oder? Und das ist glaube ich, genau das Gleiche.
Super. Und dann kannst du, hast du noch eine Frage für uns?
Ja, es ist die letzte Frage. Und zwar, wie lang ist die längste Bohne der Welt?
Die längste Bohne?
Ja.
Oh, guck mal, da sind Kinder, die wollen mitmachen. Ich gehe mal nach vorne. Was glaubst du, wie lang ist die längste Bohne der Welt?
Die Spargelbohne.
Und wie lang ist die?
Das weiß ich jetzt nicht.
Zeig mal mit den Händen so ungefähr. So mehr als 1 Meter lang. Was würdest du sagen? Wie lang ist die längste Bohne der Welt?
Ich würde sagen 1 Meter.
Du würdest auch sagen, wer sagt mehr als 1 Meter? Du sagst mehr. Was sagst du denn? Wie viele Meter sind es denn?
14.
14 Meter. Das ist ja länger als ein Bus. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir haben jetzt also zwischen 1 Meter und 14 Metern. Wollt ihr auch noch mal einen Tipp abgeben, Hermann?
Also ich baue ja auch Buschbohnen in meinem Garten an, so
ich auch.
Grüne Bohnen. Und ich habe, glaube ich, eine Sorte, die wird so 25 Zentimeter.
Maximal, würde ich auch sagen, ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 50.
Aber meine sind dafür so blau-lila, ganz hübsch.
Okay, meine sind ganz normal, also ganz einfach grün, aber schmecken super. Ich sage jetzt mal 55 Zentimeter.
Warte, Marie, was sagst du?
Ich sage 30 Zentimeter.
Okay, also die längste Bohne der Welt ist wirklich die Spargelbohne. Die wird auch Schlangenbohne genannt und sie wird häufig in Asien angebaut. Ihre Schoten werden bis zu 1 Meter lang.
Wow! Sag mir noch mal, wie du heißt.
Ida.
Ida, wie alt bist du?
5.
Ida, 5 Jahre alt, hat die Antwort gewusst. Ist das nicht toll? Großer Applaus für Ida. Wie zauberhaft.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Also ja, sie stammt ursprünglich aus Afrika und wird heute in vielen tropischen Ländern kultiviert.
Sehr schön. Anna, das war ein ganz großartiges Quiz. Ich danke dir sehr und ich bitte um einen großen Applaus für Anna, unsere Quizmasterin. Und du kannst auch gerne noch ein bisschen bei uns bleiben hier auf der Bühne, denn wir hören jetzt deine Stimme nochmal, denn du bist seit der ersten Podcast-Folge auch die kongeniale Partnerin von Dr. T. Dr. T, das ist Thomas Gladis, Dr. Thomas Gladis, Biologe, Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher, der bei Acker als wandelndes Gemüselexikon gilt. Er hat auch auf die kniffligsten Anbaufragen immer eine Antwort und heute erfahren wir von ihm noch mehr über die Bohnen. Hier sind Dr. T. und Anna.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Hi Thomas, das Gemüse der Folge interessiert mich voll die Bohne.
Als Bohnen bezeichnet man ein- oder mehrjährige, meist krautige Hülsenfrüchtler oder Leguminosen. Zur Familie der Leguminosen gehören unter anderem auch Linsen, Lupinen und, erinnert ihr euch? Genau, die Erbse. Wie alle Leguminosen gehören auch die Bohnen zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler. Je nach Art und Varietät wachsen die Bohnenpflanzen niedrig oder buschig. Sie können aber auch aufrecht stehen oder mehrere Meter hoch klettern.
Eine sehr vielfältige Pflanzengruppe also.
Und es geht divers weiter. Bohnenpflanzen blühen weiß, grünlich oder blass bis kräftig violett, selten sogar gelb oder leuchtend rot. Ihre Früchten können gerade oder gebogen sein, behaart oder kahl, ein- oder mehrfarbig.
Gibt es auch eine Gemeinsamkeit?
Die Früchte der Bohnen enthalten immer mehrere Samen.
Wann sollte man Bohnen aussehen und ernten?
Aussaat- und Erntezeiträume variieren stark. Die Ackerbohne kann zum Beispiel schon im Herbst in die Erde, spätestens aber bis Ende März. Die Gartenbohne hingegen solltet ihr erst zwischen Mitte Mai und Ende Juni aussehen. Je nachdem, für welche der vielen Bohnenarten ihr euch entscheidet, in der Regel gibt es von Juli bis Oktober in eurem Beet Bohnen zu ernten.
Ich habe mal gehört, dass Bohnen roh giftig sind. Stimmt das?
Die Früchte und Samen der Bohnen solltet ihr grundsätzlich nur gegart verzehren. In Gemüsepfannen, Eintopfgerichten und nach dem Kochen als Salat zubereitet, sind die unreifen Früchte und Samen sehr beliebt. Für eine rein pflanzliche Ernährung sind vor allem die reifen Trocken- oder Körnerbohnen interessant. Ihre farbenfrohen, je nach Sorte aber auch schwarzen oder rein weißen Samen enthalten reichlich Kohlenhydrate, Eiweiße und Ballaststoffe. Daher sättigen Gerichte aus Trockenbohnen besonders gut.
Wo kommen die Bohnen eigentlich her?
Ackerbohnen, auch dicke, Puff, Faberbohnen, baut man in Europa seit dem 13. Jahrhundert an. Fast genauso lange werden die aus Mittel- und Südamerika stammenden Phaseolus-Arten kultiviert. Dazu gehören Feuer-, Garten-, Mond- und Tepari-Bohnen. Im 15. Jahrhundert erkannte auch Christoph Kolumbus sogleich den Wert dieser neuweltlichen Bohnenarten und brachte von seinen Entdeckungsreisen Saatgut mit nach Europa.
Die Entdeckung der Bohne, cool!
In vielen Kulturen kennt man Bohnensamen als Spielsteine und verwendet sie sogar als Schmuck. Ihr merkt schon, über die Bohnen gäbe es noch zahllose Geschichten zu erzählen.
Wen das nicht die Bohne interessiert, dem können wir auch nicht helfen. Danke, Thomas.
Großen Applaus für Dr. T und Anna.
Also mir hat's voll Spaß gemacht und ich wünsche euch aber auch noch viel Spaß hier.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ja, Anna. So, ihr Lieben, Marie und Hermann, habt ihr was gelernt gerade in unserer Gemüsekunde? Was denn, Marie?
Mega. Also passt ja perfekt zu mir. Die Spargelbohne, 1 Meter lang wird. Unfassbar.
Unglaublich, oder? Hermann schüttelt mit dem Kopf. Du bist auch ganz begeistert, ne?
Also 1 Meter und dann die über 700 verschiedenen Bohnenarten. Das finde ich unglaublich.
Das ist Biodiversität. Ist das nicht toll, was die Natur zu bieten hat? Und was kennen wir nur für einen kleinen Teil, ne? Hier bei uns in unseren Gefilden? Das finde ich auch immer unglaublich. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil in unserem Podcast, und zwar zur Rubrik Nachgehakt. Da reden wir über die Themen, die unsere Gäste uns mitbringen, denn bisher habe ich euch ja so ein bisschen gelöchert zu eurem Gemüsewissen. Wir wollen jetzt ein bisschen auf eure Expertise einzahlen. Und da wir jetzt 2 Gäste aus dem Bereich Landwirtschaft hier haben, wollen wir natürlich über Landwirtschaft reden und über die Frage, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen sollte. Vor dem Hintergrund von genau dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, Artenvielfalt, Biodiversität. Wir möchten uns auch mit dem Klima beschäftigen und auch mit der Frage des Tierwohls. Hermann, ich fange mal mit dir an. Die Landwirtschaft, so wie sie jetzt ist, bei uns im Land, kann alles so bleiben, wie es ist, oder muss sie sich verändern?
Ja, es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, dass die Landwirtschaft bei uns, aber auch weltweit in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel erreicht hat, weil die Zahl der Menschen auf der Welt ist ja stetig gewachsen. Wir sind jetzt bei über 8 Milliarden Menschen. Die Produktion an landwirtschaftlichen Produkten ist aber so angestiegen, dass es zwar immer noch viele Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben, aber dafür, dass die Weltbevölkerung so stark gewachsen ist, ist da unheimlich viel passiert und hat die Landwirtschaft unheimlich viel geleistet. Aber man muss auch sagen, das ist eben zusammengekommen mit großen Problemen, die wir auch haben. Also die Landwirtschaft trägt durch Methan- und Lachgasemissionen zum Klimawandel bei. Die Landwirtschaft trägt dazu bei, so wie produziert wird, dass die Artenvielfalt, die Biodiversität verloren geht. Und wir haben auch Probleme mit Stickstoffüberschüssen und verschiedenen Auswirkungen auf Wasser und Luft. Das heißt, wir müssen in Zukunft die Landwirtschaft schon so umbauen, dass zwar weiterhin genug produziert wird, aber viele dieser negativen Auswirkungen stark reduziert werden. Und das ist auch möglich, aber das ist eine große Umstellung.
Marie, das bedeutet für euch in der Praxis, es sind ja ganz viele Themen, die hier gerade angesprochen wurden. Das ist eine Riesenherausforderung, oder? Sich da jetzt zukunftsfähig aufzustellen.
Ja, absolut. Wir versuchen das bei uns auf dem Betrieb auch, indem wir mehr Fokus auf die Bodengesundheit legen. Für euch Kinder, vielleicht klingt das Thema Boden jetzt erstmal nicht so spannend, langweilig. Braune Erde, da kann man sich ein bisschen die Hände schmutzig machen, ein bisschen buddeln, ist vielleicht auch mal ganz schön, aber sonst ist da nicht viel los. Das stimmt aber gar nicht, denn im Boden ist ganz, ganz, ganz viel los. Da gibt es ganz viele Regenwürmer, ganz viele andere kleinste Lebewesen, die uns ganz viel dabei helfen, dass der Boden fruchtbar ist und dass wir überhaupt was anbauen können. Und darauf wollen wir den Fokus legen, auch vor dem Hintergrund, dass der Boden auch ganz viel CO2 einspeichern kann und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Aber auch, dass
wenn er gesund ist, ne?
Wenn er gesund ist, genau. Wenn man ihn eigentlich vor allem nicht so viel bearbeitet, also mechanisch nicht so durchbuddelt und durchwühlt mit schweren Gerätschaften, sondern ihn einfach mal ein bisschen in Ruhe lässt. Vor allem aber auch, um neue Lebensräume für Wildtiere zu schaffen. Also wir haben bei uns ganz viele Rehe, Hasen, Fasane, aber auch selten gewordene Rebhühner auf dem Betrieb. Und wir haben zum Beispiel 12% unserer Ackerfläche hergegeben, um da neue Lebensräume eben für diese Tiere zu schaffen.
Also jawohl, das ist ein Applaus, nicht nur wert, sondern auch verdient. Hermann, vielleicht können wir noch mal aufs Klima gucken, denn das Klima hat sich ja schon verändert, wird sich wahrscheinlich weiter verändern. Was bedeutet das für Landwirtschaft? Wird es andere Sorten geben müssen, auch hier bei uns in Deutschland? Wird es andere Methoden geben müssen zu bewässern? Kann technische Innovation hier helfen? Was würdest du sagen?
Ja, es gibt zwei wichtige Punkte. Das eine ist, wir sind ja schon mittendrin im Klimawandel und der wird so schnell nicht gebremst werden. Das heißt, vor allen Dingen die Landwirtinnen und Landwirte müssen sich darauf einstellen, dass es häufigere Dürreperioden gibt, häufig aber auch zu viel Regen, also viel variablere Witterungsbedingungen. Das heißt, die Landwirtschaft muss sich anpassen an den Klimawandel. Und das kann sie durch verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Fruchtfolgen, also mehr Kulturen auf dem Acker haben, nicht nur zwei oder drei wie viele Betriebe, sondern vielleicht fünf oder sechs, weil man dann auch ein bisschen flexibler ist, je nachdem, wann man vielleicht schlechtes Wetter hat. Man kann auch zum Beispiel so Gehölzstreifen in die Landschaft ziehen, dass man so Winderosion und so weiter vermindert. Also die Landwirtschaft muss sich anpassen und gleichzeitig muss die Landwirtschaft aber auch dazu beitragen, dass die Emissionen gesenkt werden, also Methanausstoß, Lachgasausstoß. Und beides muss im Grunde parallel passieren. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil am Ende müssen ja Menschen wie Marie und ihr Kooperationspartner ja auch noch Geld verdienen mit der Landwirtschaft.
Wenn du von Methangasproduktion sprichst, sprichst du dann von Tierhaltung?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist auch, man kann diese Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion nicht ohne die Entwicklung auf der Nachfrageseite, also und über die Ernährungsweise sehen. Und tatsächlich ist ein ganz wichtiger Hebel, um Emissionen zu senken, ist tatsächlich weniger Tiere zu produzieren. Aber weniger Tiere kann man nur produzieren, wenn auch weniger Fleisch- und Milchprodukte am Ende nachgefragt werden. Aber zur Ernährung kommen wir vielleicht später noch. Jetzt sind wir ja erstmal bei der Produktion.
Ja, genau. Ich würde gerne noch mal über das Klima sprechen. Marie, merkt ihr auf eurem Land schon, dass sich was verändert hat?
Ganz, ganz stark, tatsächlich, ja. Also 2018, 19 waren ganz, ganz trockene Sommer. Also das war wirklich herzzerreißend mit anzusehen, wie die Natur da gelitten hat. Wir haben Gott sei Dank in der Soester Börde Böden, die das Wasser noch ein bisschen speichern können, auch lange, über lange Wochen speichern können. Aber auch gerade die Wildtiere, wir haben zum Beispiel bei uns auf dem Betrieb Tränken errichtet, damit die Wildtiere auch was zu trinken haben, weil die haben keine Pfütze mehr gefunden, alles war ausgetrocknet. Und jetzt haben wir letztes und dieses Jahr ganz, ganz nasse Jahre erlebt. Unser Betrieb grenzt an einen Fluss, der stand lange über den Ufern. Das hat uns ganz viel Ertrag der Spargelernte gekostet. Wir haben nur die Hälfte des Spargels geerntet. Viele Rapsflächen auch, die total untergegangen sind, wo wir auch starke Ertragseinbußen hatten. Auch Weizen teilweise nicht mehr säen konnten, weil es so nass war. Und da haben wir uns auch schon ein bisschen angepasst. Wir haben uns ein bisschen umgestellt. Gerade für diese Starkniederschläge haben wir jetzt die Direktsaat ausprobiert. Das, was ich eben schon so leicht versucht habe anzuteasern. Also den Boden nicht mehr zu bearbeiten, sondern direkt in die alten Stoppeln der vorherigen Kultur reinzusäen, damit die Bodenstruktur erhalten bleibt und der Boden mehr Wasser aufnehmen kann. Das funktioniert wirklich sehr gut. Diese Flächen sahen deutlich besser aus dieses Jahr. Und wir wollen uns auch zukünftig für die Gemüse- und Obstproduktion klimaresilienter aufstellen, indem wir zum Beispiel Agri-Photovoltaik, so nennt sich das super schwieriges Wort, also Solarmodule über Gemüse und Obst errichten und von diesen Modulen auch das Niederschlagswasser bei Starkniederschlägen auffangen und mit einer Mikrobewässerung dann wieder dem Gemüse zuführen. Also das funktioniert auch schon über Sensortechnik, das heißt die Sensoren, da sind wir auch bei der Technik, bei deiner Frage eben, wie uns Technik dabei helfen kann. Die Sensoren erkennen, wie viel Wasser die Pflanzen benötigen und führen dann auch nur per Tröpfchenbewässerung genauso viel Wasser zu, damit wir da so sparsam wie möglich unterwegs sind. Weil Wasser ist auch eine sehr knappe Ressource, auch in Zukunft.
Du hast gerade gesagt, ihr seht in die Stoppeln ein, ne? Und da fällt mir gerade ein kleines Video ein, was ich auf deinem Instagram-Kanal gesehen habe. Da hast du ein kleines Video gemacht, das ist ein Reiter auf dem Stoppelfeld, ne? Wir haben ja gerade schon gesagt, Enna ist auch Pferdefreundin. Hier gibt es vielleicht auch noch andere, die Pferdefreunde sind. Ich bin auch Reiterin und ich denke immer, wenn da so ein Stoppelfeld ist, dann kann ich da ja drüber galoppieren, weil dann mache ich ja nichts kaputt. Und du hast ein Video gemacht, ein Aufklärungsvideo, dass man das lieber nicht machen sollte, denn diese neue Technik ermöglicht jetzt eben das Einsäen in diese Stoppel. Kannst du das nochmal erklären?
Genau, also da haben wir sogar, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben mit einer Drohne, also mit so einem kleinen Flugobjekt, das ist aber gar nicht mehr so klein, das kann bis zu 50 Kilogramm mitnehmen, Saatgut für die nächste Kultur, also für die Zwischenfrucht, schon in den stehenden Weizen gesät. Das heißt, der Weizen stand noch auf dem Acker. Die Drohne ist drüber geflogen, hat das Saatgut da reingestreut.
Also richtig hoch noch, keine Stoppel, sondern genau. Der war noch voll im Wuchs.
Vor der Ernte, genau. Und dann kam irgendwann der Mähdrescher, hat den Weizen abgeerntet und dann hatte die Zwischenfrucht schon einen Wachstumsvorsprung und wir brauchen dann keine Unkrautmittel mehr, weil die unterdrückt nämlich das Unkraut und steht dann schon auf den Stoppeln. Aber das ist tatsächlich noch ganz, ganz neu. Wir haben das jetzt das zweite Mal ausprobiert. Letztes Jahr gab es das eigentlich erstmalig hier in Deutschland. Und das, wenn ihr aber trotzdem, ich habe hier gesehen, hier vorne gab es noch eine Pferdeverrückte, wenn ihr trotzdem noch mal übers Stoppelfeld reiten wollt, klärt das einfach mit den Landwirtinnen bei euch vor der Haustür ab. Die sind da auch ganz kooperativ in den meisten Fällen und sagen dann, auf dem Feld könnt ihr reiten, auf dem lieber nicht, da ist schon was eingesät, da könnt ihr was kaputt machen.
Hermann, wenn du das jetzt hörst, was Marie sagt, ne, wie sie Technik auch schon einsetzt und vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob KI auch schon zum Einsatz kommt, aber auf jeden Fall ja sehr moderne Technik. Ist das etwas, wo ihr auch an den Universitäten forscht, also Lösungsansätze zu bieten, die vielleicht nicht mit Ernährungsumstellung der Bevölkerung zu tun haben?
Absolut, also Agrarforschung generell ist total wichtig, also für die zukünftige Agrarproduktion, für die Nahrungsmittelversorgung. Das ist ja ein super Beispiel mit Agrosolartechnik, wo Emissionsvermeidung, erneuerbare Energienerzeugung mit Anpassung an den Klimawandel, also Schattenspenden, Regenwasser auffangen, sogar kombiniert wird. Ja, das ist total interessant. Auch das Thema Bodenbearbeitung, wie man Humus anreichert, das speichert gleichzeitig CO2 im Boden und hält auch das Wasser zum Beispiel besser, länger im Boden. Also diese Kombination von beiden, es klingt mir so, ich muss mal unbedingt zu Marie auf den Hof fahren. Es klingt mir so, als wenn ihr da ganz viele neue Sachen ausprobiert. Züchtung ist wahnsinnig wichtig, also Sorten, die auch widerstandsfähiger sind gegen Hitze oder wechselnde Witterungsbedingungen. Und Maschinen sowieso, ja, wir werden in Zukunft auch auf dem Acker, also bei mir auf dem Betrieb meiner Familie wurde letztes Jahr ein Melkroboter installiert, also da werden die Kühe inzwischen von einem Roboter automatisch gemolken.
Wie finden das die Kühe?
Die finden das super. Das gibt es aber auch schon länger, aber die können einfach hingehen, wann immer sie Lust haben, mitten in der Nacht oder so, dass sie gemolken werden, nicht nur zweimal am Tag, wenn der Bauer oder die Bäuerin das will, also die Tiere lieben das. Die werden auch gefilmt dabei, gibt es eine Webcam und so, ne? Und also Melkroboter, aber auf dem Feld werden wir das natürlich in Zukunft auch sehen und das ist auch total wichtig. Es gibt also in Zukunft, die gibt es auch jetzt schon, selbstfahrende Maschinen. Also ich denke, wir werden auch sowas sehen, dass selbstfahrende kleine Mini-Roboter mechanisch das Unkraut rauszupfen und man dann zum Beispiel weniger Pestizide spritzen muss. Die Technik entwickelt sich sehr schnell. Also es wird wirklich sehr, sehr viel da geforscht und das ist auch gut so.
Das hört sich ja so ein bisschen an wie so ein Science-Fiction-Film. Man stellt sich Felder vor, die von Drohnen besät werden, Roboter, die die Kühe melken. Wo bleibt denn da der Mensch in der Landwirtschaft der Zukunft?
Ja, also wir haben das mit dem Roboter tatsächlich auch schon ausprobiert, der dann selber gesät und dann nachher die Kultur eigenständig gepflegt hat, damit wir kein chemisches Unkrautmittel brauchten. Aber die Technologie ist auch noch lange, wir brauchen da ganz viele Leute, die das ausprobieren, aber so ganz ausgereift ist es noch nicht, weil wir vorher zum Beispiel den Trecker noch mehr brauchten als ohne den Roboter, weil der Boden dann so feinkrümelig und so ohne organische Auflage sein muss, damit der Roboter arbeiten und fahren kann. Und das ist gerade noch so ein bisschen der Zwiespalt. Eigentlich wollen wir den Boden ja bedeckt halten mit Pflanzenmaterial und nicht karg lassen, weil das auch eben, wenn man mal fühlt, wenn ihr da hinten mal als Kinder jetzt gleich mal in den Sand fühlt, der ist richtig aufgeheizt, der ist richtig heiß von der Sonne. Wenn ihr hier auf dem Gras fühlt, das kühlt richtig. Ne? Also das kühlt auch im Kleinsten schon unsere Ökosysteme ab. Und deswegen wollen wir ja eigentlich nicht so viel mechanisch im Boden rumwühlen. Aber trotzdem wichtig, dass wir das ausprobieren mit diesen kleinen Robotern. Und wir müssen uns, zu deiner Frage zurückzukommen, da natürlich so ein bisschen umstellen, auch in der Lehre bei der Landwirtschaft, weil aus uns Landwirtinnen und Landwirten wird immer mehr natürlich, also werden auch immer mehr KI- und Technikexpertinnen. Also wir müssen ja versuchen, diese Technik irgendwie zu steuern, da den Überblick zu behalten und weniger körperlich zu arbeiten. Das ist schon so, muss man natürlich immer noch, gerade auch wenn man Tiere hat, aber es wird einem schon viel von der alltäglichen Arbeit abgenommen. Dafür muss man aber dann andere Skills, also andere Fähigkeiten auch mitbringen.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir reden hier viel über Gemüse und Obst. Landwirtschaft ist eben häufig auch doch sehr schwere Arbeit und anstrengende Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir in Zukunft finden werden, die Erdbeeren pflücken wollen, die Spargel ernten wollen, die Gemüse ernten wollen. Also ich glaube, da kann uns die Technik eben auch helfen, das wirklich im großen Stil weiterzuführen. Ja, das ist ein wichtiges Thema.
Ich würde mal sagen, Hauptsache es bleibt im privaten Bereich so, dass man sich noch selber die Hände dreckig machen kann. Denn ich empfinde den Gemüseanbau zu Hause immer als so schönen Ausgleich von all dem Digitalen, womit man so umgeben ist. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man das gewerbsmäßig macht oder wenn man es privat zum Ausgleich macht, ne, den Gemüseanbau. Ich würde mit euch gerne noch mal über das Thema Tierhaltung sprechen. Ne, Hermann, du hast es auch gerade schon mal so angeteasert, dass das auch ein Thema bei uns sein soll. Müssen wir die Tierhaltung reduzieren, um zukunftsfähig zu sein? Nicht nur mit der Landwirtschaft, sondern mit unserem Klima, mit unserer ganzen Natur und Welt. Was ist da der Stand der Forschung?
Ja, das ist tatsächlich was, womit ich mich jeden Tag beschäftige und tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Ich bin schon seit über 20 Jahren da am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und das hat zwei Aspekte. Das eine ist, wir müssen ja die Emissionen CO2, Methan, Lachgas massiv senken, in den nächsten 30 Jahren auf Netto-Null-Emissionen kommen. Und das wird nicht möglich sein, wenn wir global, aber auch gerade in den reichen Ländern, so viel Tiere halten, so viel Fleisch und Milch produzieren, wie wir jetzt tun. Also auf der Produktionsseite müssen wir eben, um die Emissionen zu senken und auch andere Probleme, Landbedarf und so weiter zu reduzieren, tatsächlich die Tierzahlen reduzieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, auf der Ernährungsseite, viele von uns, die meisten Menschen in reichen Ländern, so wie in Deutschland, essen definitiv zu viel Fleisch, zu viel Milchprodukte. Das ist gar nicht gesund auf dem Niveau. Das heißt, aus zwei Gründen sollten wir alle unsere Ernährung so umstellen, dass wir nicht unbedingt kein Fleisch und Milchprodukte verzehren, aber deutlich, deutlich weniger, 70% weniger als heutzutage. Das würde uns gesünder machen. Also viele ernährungsbedingte Krankheiten würde das reduzieren. Gleichzeitig, was wir nicht verbrauchen, muss auch nicht produziert werden. Und das gibt dann auch den Landwirten die Möglichkeit, sich umzustellen. Um noch ein Beispiel zu sagen, in Deutschland, jede Person im Durchschnitt verzehrt im Augenblick ungefähr 1 Kilogramm Fleisch pro Woche. Und was wir so in unserer Forschung zeigen, um diese ganzen Ziele einzuhalten, müsste das auf ungefähr 300 Gramm reduziert werden. Das heißt im Grunde 1 bis 2 Mal die Woche vielleicht Fleisch. Und dann können wir uns noch unterhalten, was für Fleisch, extensive Rinderhaltung zum Beispiel, um im Betriebskreislauf, dass das funktioniert. Aber tatsächlich deutlich weniger als vielleicht nicht alle oder nicht viele, die hier heute sind, aber jetzt in der Gesellschaft im Durchschnitt, als was wir heute verzehren.
Das ist interessant, wenn du sagst, 300 Gramm wären besser als 1 Kilo, ne, pro Woche, weil das ist nämlich auch das, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Wie handhabst du das denn privat und selbst für dich?
Ja, ich esse tatsächlich inzwischen kaum noch Fleisch und wenn, dann tatsächlich wild, wenn es irgendwie geht. Fand ich interessant, du bist Jägerin. Ich war auch mal Jäger, aber ich habe lange nicht gejagt. Also ja, wild ist natürlich eine spezielle Form, aber es gibt eh zu viele Rehe und Wildschweine für unsere Wälder. Also da tut man auch noch was Gutes, wenn man die isst. Also ich esse kaum noch Fleisch, teilweise dann neue pflanzliche Ersatzprodukte tatsächlich. Bei Käse fällt es mir ein bisschen schwerer. Aber auch da kann man sich ja leicht umstellen, indem man vielleicht jedes zweite Mal den Käse aus Kuhmilch kauft und dazwischen, es gibt ja alle möglichen anderen Produkte heutzutage schon. Ja, also ich versuche das schon sehr stark zu reduzieren.
Marie, die Leguminosen, über die wir gesprochen haben, ne, also Bohnen zum Beispiel, sind ja ein tolles Fleischersatzprodukt, ne, mit dem man eben Lebensmittel schaffen kann, die eine ähnliche Konsistenz haben, ne, die auch sehr eiweißhaltig sind. Wäre das eine Idee? Denkt ihr darüber nach, vielleicht ein bisschen mehr davon anzubauen bei euch, um dem ja, steigenden Bedarf an Fleischersatzprodukten auch gerecht zu werden? Denn es gibt einen steigenden Bedarf. Ne? Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und immer mehr wollen die Ersatzprodukte.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei, zu versuchen, in dieses Programm vielfältige Fruchtfolge reinzukommen. Da sind auch die Körnerleguminosen mit dabei. Das heißt, da wird das so ein kleines bisschen finanziell gestützt, weil diese Vermarktungswege halt noch nicht so bestehen, dass das auch wirklich abgenommen wird. Also ich habe da schon mal im ganz Kleinen ausprobiert, Edamame anzubauen. Das ist ja die Sojabohne, die unreif geerntet wird. Das ist super lecker. Esse ich total gerne in so einer leckeren Bowl oder auch als Appetizer vorweg. Und das ist ganz schön schwierig, die anzubauen, weil die muss so lecker schmecken, dass die ganzen Hasen und Rehe die auch gut finden, auch schon die Blätter und die gerne auch fressen. Genau, aber trotzdem sehe ich da zum Beispiel viel Potenzial, aber auch zum Beispiel im Bereich Erbsen, da werden ja auch viele Fleischersatzprodukte rausgemacht. Genau, dass man da vielleicht wirklich noch mehr anbaut und vor allem diese Vermarktungswege stärkt.
Wie handhabst du das mit deiner Ernährung? Wir haben ja gerade gehört, Hermann versucht ein bisschen zu reduzieren, ne, und isst gerne wild und du bist Jägerin.
Genau, im Bereich Fleisch esse ich selber eigentlich nur ein Tier, was ich selber erlegt habe. Da weiß ich 100%, es hat keine schlechte Haltung erfahren, es hat keine Tiertransporte erfahren und ich weiß, dass es kurz und schmerzlos in seinem eigenen Lebensraum gestorben ist. Ich weiß, wie alt es ungefähr ist, das kann man über ein Fernglas dann auch sehen, ne? Und man weiß eben aufgrund dessen, wie viele Tiere gerade in einem gewissen Bezirk sind, ob da zu viele Tiere sind, wie bei den Wildschweinen aktuell, die ja auch Krankheiten, also wie die afrikanische Schweinepest haben und dann leider elendig sterben an dieser Krankheit, dass man da eben relativ guten Gewissens, sage ich mal, ein Tier entnehmen kann, so sagen wir. Aber ich bin hauptsächlich eher Jägerin, weil ich viel über Wildtiere lernen wollte, noch mehr. Zum Beispiel, ich leite die Kids-Rettung, also die Reh-Kids-Rettung bei uns. Das heißt, wir fliegen da auch mit einer Wärmebilddrohne und suchen die Flächen ab. Und wenn der Landwirt mähen will oder die Landwirtin, und holen dann die Jungtiere aus der Wiese raus, damit die nicht den Mähtod sterben. Im Bereich Eier esse ich selber die Eier von meinen 7 Hühnern. Ich habe 7 Hühner zu Hause.
Da weiß man dann auch, dass es glückliche Tiere genau. Und glückliche Eier sind.
Die bleiben auch für ihr Leben lang, bis sie irgendwann von selber tot umfallen bei uns zu Hause. Und ansonsten, ja, im Bereich Milch versuche ich manchmal. Also ich trinke auch ein bisschen pflanzliche Milch, Mandel- oder Hafermilch. Das ist auch was hoffentlich gerade die Hafermilch mehr wieder in den heimischen regionalen Anbau kommt. Ansonsten habe ich mir auch den Mandelanbau mal in Kalifornien angeschaut, um darüber was zu lernen. Ansonsten aber auch Milch von Mutterkuh gebundener Kälberaufzucht. Ist ein super langes Wort. Aber da dürfen die Kälbchen bei den Müttern bleiben. Das ist ja für viele eigentlich letztendlich der ethische Hauptgrund, warum keine Milch von Mutterkühen mehr getrunken werden oder warum das Menschen teilweise nicht mehr wollen. Da gibt es ein paar Konzepte, das wird noch nicht im Supermarkt angeboten, aber in Hofläden zum Beispiel, wo Betriebe sagen, das Kälbchen bleibt bei der Mamakuh und es wird nur die restliche Milch, die das Kalb nicht braucht, dann abgemolken für den Menschen. Das ist natürlich deutlich teurer, dessen muss man sich bewusst sein als Verbraucherin und Verbraucher. Aber das ist zum Beispiel eine Alternative zur klassischen Haltung.
Ich wollte gerade sagen, der wirtschaftliche Aspekt, den muss man natürlich mitdenken, ne? Denn man kann sich tolle Ideologien zurechtbasteln. Es gibt Familien, die müssen von der Landwirtschaft leben, die müssen Hof bewirtschaften, das muss sich irgendwie rentieren, auch im internationalen Vergleich. Aber letztlich könnte das ja die Lösung sein, ne? Wir reduzieren alle zumindest ein bisschen und dann das, was wir noch zu uns nehmen an Milch und an Fleisch, ist dann eben so produziert, dass solche Projekte möglich sind mit, wie hast du das genannt, Mutterkuh-gebundener
genau.
Milchprodukt,
Kälberaufzucht
ja. Und Milchproduktion oder eben auch Fleisch, was das Tierwohl eben an Position einsetzt, ne?
Genau, dass wir auch wieder mehr die Tiere ins Freiland vielleicht kriegen, weil gerade das Grünland ja für den Klimaschutz und den Artenschutz auch sehr wichtig ist. Also ist noch wertvoller, sag ich mal, als das Ackerland aus ökologischer Perspektive. Und wenn wir wieder mehr Tiere auch auf der Wiese haben, leisten wir auch da wieder einen Beitrag zum Klima- und Artenschutz.
Hermann, du willst schon die ganze Zeit was sagen. Kommst nicht dazwischen bei uns Frauen.
Das ist völlig okay, aber es ist eben sehr interessant, was Marie gesagt hat. Es gibt ja sehr viele Bäuerinnen und Bauern, die würden ja gerne Erbsen, Bohnen, Hafer anbauen in ihrer Fruchtfolge, können das aber nicht. Das lohnt sich dann betriebswirtschaftlich nicht. So, das heißt, es besteht aber eine direkte Verbindung an alle hier. Wenn ihr Erbsen kauft und die verzehrt, Bohnen kauft, wenn ihr Hafermilch kauft, vielleicht nicht jedes Mal, aber jedes zweite Mal, dann werden dadurch Märkte geschaffen, sodass in Betrieben wie bei Marie oder auch bei anderen eine Nachfrage entsteht und dann schließt sich der Kreis. So kommt das zusammen,
ja. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir ja hier über Ernährung auch gesprochen haben und individuelles Ernährungsverhalten, was möglicherweise erstmal ein Fragezeichen provoziert. Die reden doch über Landwirtschaft. Warum reden die jetzt über Ernährung und über persönliche Ernährungskonzepte? Weil natürlich die Nachfrage das Angebot regelt, ne? Wenn wir unsere Ernährung umstellen, wenn wir andere Produkte nachfragen, dann wird es eben auch produziert und dann können möglicherweise eben auch Landwirte davon leben, ne?
Genau.
Genau, super. Ja, und das war dann offenbar unser Schlusswort für diese Diskussion.
Aber um nochmal einen Punkt zu sagen, weil oft die Diskussion, das hatten wir gestern auch hier, ja, sollen wir gar kein Fleisch mehr essen? So ist es eben nicht, weil natürlich Tiere auch in den Betriebskreislauf gehören, aber eben deutlich weniger, vielleicht nur ein-, zweimal die Woche. Und ansonsten so viel Obst und Gemüse wie möglich.
Ja.
Großer. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam, aber wir haben der Christoph ist schon bereit. Das war, glaube ich, das Ansprechen vom Christoph. Denn, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum dritten Teil unseres Podcasts. Ich bedanke mich erstmal für diese Diskussionsrunde in unserer Rubrik Nachgehakt. An Marie und Hermann erstmal einen großen Applaus. Jawohl. Und der Christoph steht schon parat und wir haben ihn gerade gehört mit seinem Mikrofon, weil wir jetzt zum dritten Teil unseres Podcasts kommen. Und dieser dritte Teil heißt Tiefer graben mit Akka. Und da erfahren wir immer was über den Gastgeber, nämlich über Akka, das Sozialunternehmen, das hier Gastgeber ist in der Malzfabrik in Berlin und das auch den Podcast hier veranstaltet. Und deswegen begrüßen wir jetzt auf dieser Bühne ganz herzlich Akka-Gründer Christoph Schmitz. Christoph, ich muss dich erstmal fragen, ist das für dich jetzt irgendwie, also bist du angespannt, weil dein ehemaliger Doktorvater jetzt neben dir sitzt?
Nee, ganz und gar nicht. Die Zeit sind vorbei. Hermann.
Ich würde gerne mit dir über das Ehrenamt bei Akka sprechen, weil wir wollen ja ein bisschen was erfahren auch über euer Unternehmen. Und vielleicht sind so viele Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen zum Akka-Festival. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sagt, Mensch, die haben so tolle Diskussionen auf der Bühne, da gibt es einen Podcast, hier gibt es ganz viel zu entdecken und die Programme finde ich auch toll. Ich würde gerne irgendwie mitmachen. Wie denn?
Ja, und hier sind vor allen Dingen schon welche, die das machen. Wir haben nämlich über 500 ehrenamtliche Akka-Coaches. Einige von denen sind heute hier und wir würden uns freuen, wenn sich da noch einige anschließen. Ich will vielleicht mal kurz ein paar Worte dazu sagen, was macht eigentlich überhaupt ein Akka-Coach? Und zwar wollen wir natürlich möglichst alle Schulen und Kitas erreichen und dafür müssen wir natürlich in der Fläche präsent sein. Und dafür suchen wir eben Menschen, die einer gewissen Gartenexpertise ausgestattet sind, die vielleicht das auch ganz gut vermitteln können. Und dementsprechend dann an Schulen und Kitas gehen, dort Workshops durchführen, Fortbildungen und Pflanzungen begleiten. Und da helfen wir ihnen dabei, wir bilden sie auch aus. Also man muss jetzt auch nicht den grünsten Daumen haben, wenn man anfängt. Wir machen ihn dann grün quasi und dann engagieren sie sich vor allen Dingen in ihrem Umfeld. Und das kann an einer Schule oder einer Kita sein oder manche sind sogar an 10, 15 oder sogar 20 Schulen und Kitas unterwegs und machen das so richtig intensiv.
Vielleicht ist jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin dabei, die sagen, Akka, ich höre immer Kita, ich höre immer Schule, Akka-Coach. Was machen die eigentlich genau? Das ist das erste Mal, dass ich diesen Podcast höre. Kannst du das nochmal in zwei Sätzen sagen, was ihr Tolles an mittlerweile aktuell, ich habe nachgeguckt, circa 1800 Schulen, Kitas und Kindergärten tut?
Genau, wir begleiten die, wir nehmen sie quasi an die Hand bei dem Thema Gemüseanbau und Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Und die Kinder ackern quasi ein ganzes Jahr in der Gemüseakademie, in der Schule oder bei den Ackerrackern in der Kita. Und dafür brauchen sie natürlich das Wissen. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die haben das leider nicht mehr oder größtenteils nicht mehr. Und deswegen vermitteln wir ihnen das Wissen. Und dafür haben wir auch die Acker-Coaches als ehrenamtliche Unterstützer, die das eben direkt an den Lernorten tun.
Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Acker-Coach werden, ich habe gelernt, man muss gar nicht so viel wissen, man kann wie Hermann dazukommen mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Wille und dann lernt man es eben und kann es dann auch direkt weitervermitteln. Wie geht man durchs Jahr? Was muss man im Frühling tun als Acker-Coach? Was muss man im Sommer tun? Was muss man im Herbst tun? Wie viel Zeitaufwand ist das?
Also als erstes meldet man sich bei uns auf der Webseite, dann wird man quasi aufgenommen, man hat dann quasi ein Onboarding, so heißt das bei uns, und kriegt quasi das ganze Wissen, wie wir das eben auch an die Lehrerinnen und Lehrer vermitteln, erstmal von uns vermittelt. Das passiert im Frühjahr oder Januar, Februar. Und dann sucht man sich aus, wir matchen die quasi, die Acker-Coaches mit den Lernorten. Und man sagt, okay, ich kann mir vorstellen, bis zu 20 Kilometer zu fahren oder ich möchte es nur in meinem Ort haben. Und dann schlagen wir dem Acker-Coach oder der Acker-Coachin eben die Kitas und Schulen vor, die in der betreffenden Region sind. Manche bringen das aber auch schon mit. Also das heißt, wir haben eine Schule und da ist eine engagierte Mutter oder Vater, die sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, Acker-Coach zu werden. Und die werden das dann explizit für diese Schule oder für diese Kita.
An wen kann man sich wenden, wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, hallo, ich will Acker-Coach werden?
An alle in lila. Ja, also alle vom Acker-Team haben ein lila T-Shirt an. Und an die könnt ihr euch direkt wenden und quasi eure Initiativbewerbung abgeben.
Also ich glaube, vielen Dank, Christoph, dass wir unglaublich viel gelernt haben in diesem Podcast, vor allen Dingen von unseren beiden Gästen, von Marie und Hermann. Und Christoph, ich glaube, wir haben gelernt, dass so ein Live-Podcast auch eine gute Idee ist, ne?
Ja, vor allen Dingen mit so einem tollen Publikum hier.
Was bedeutet es dir? Ach ja, guck mal. Letzte Frage an dich, weil dieses Acker-Festival natürlich auch was Besonderes für euch ist als Unternehmen. Wie ist das für dich jetzt hier zu sein? So viele Menschen sind gekommen, um mit euch zu feiern, das 10-jährige Jubiläum, tolle Expertinnen und Experten auf der Bühne.
Es ist abgefahren, wenn man sich das vorstellt, wie wir angefangen haben vor mehr als 10 Jahren. Hätte man sich das so nicht vorstellen können. Und hier sind viele Menschen, die uns in diesen 10 Jahren begleitet haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und es ist total schön, alle hier gemeinsam zu sehen und gemeinsam zu feiern.
Das finde ich auch. Marie, hat es dir auch gefallen?
Ja, total. Also ich finde das großartig hier. Ich war vorhin auch schon auf dem Acker letztendlich bei euch und finde es toll, wie viele Kulturen ihr da anbaut und dass ihr das eben gerade den Kindern auch wieder näher bringt. Also ganz, ganz toll.
Hermann, berühmte letzte Worte auch von dir.
Mega.
Mega, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, dann liebes Publikum hier in der Malzfabrik, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Live-Folge auf dem Acker. Ich hoffe, sie hat euch allen genauso viel Spaß gemacht wie uns hier auf der Bühne. Und wenn ihr, liebe Gäste in der Malzfabrik, mehr über Acker erfahren wollt, dann schaut euch hier auf dem Fest unbedingt um und sprecht das Acker-Team einfach an. Wie gesagt, ihr erkennt das Acker-Team an den fliederfarbenen T-Shirts. Und für die Hörerinnen und Hörer zu Hause packen wir wie immer Links in die Shownotes. Um über Acker und diesen Podcast auf dem Laufenden zu bleiben, folgt einfach der Acker-Community auf Instagram, abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App, falls ihr das noch nicht getan habt. Und falls ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@acker.co. Wir freuen uns nämlich sehr, von euch zu lesen und Feedback zu bekommen. Mir bleibt jetzt nur noch Dankeschön zu sagen für die Aufmerksamkeit hier auf dem Festival und für diese wunderbaren Gäste. Danke an Hermann Lotze-Kampen, Professor Doktor sage ich jetzt nochmal, an Marie Hoffmann und an Christoph Schmitz. Es war schön mit euch. Tschüss.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladys. Executive Producers Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung Lisa Hertwig. Aufnahme Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion Maria Swidrig und Christian Küker.